RD Jinns. Hörspiel in 6 Kapiteln nach dem gleichnamigen Roman von Fatma Aydemir. Kapitel 6. Emine.
Er hat dich allein zurückgelassen, Emine. Mit 4 Kindern in Deutschland. Die Kinder sind erwachsen, aber sie bleiben für immer deine Kinder.
Hüseyin, lass uns das Geld nehmen und gehen, so wie die anderen es auch tun. 10.000 Mark gibt der deutsche Staat uns, wenn wir zurückkehren. Davon können wir ein Stück Land kaufen. Wir setzen uns zur Ruhe und sind endlich wieder unter den Menschen, denen wir uns mitteilen können, und sie werden uns nicht mehr wie Ungeziefer behandeln.
Emine, Ungeziefer sind wir auch dort.
Und jetzt auch noch diese verdammte Wohnung. Hüseyin war ganz besessen von ihr.
Was hat es ihm gebracht? Hat er auch nur 2 Nächte hier schlafen können?
Nein. Man darf sich in diesem Leben nie zu sehr auf etwas freuen. Das weißt du nur zu gut, Emine.
Nur Allah weiß, was morgen ist. Nur auf seine Güte ist Verlass.
Der Tag, an dem du Hüseyin das erste Mal begegnet bist. Normalerweise hobst du deinen Blick nicht, wenn dir ein Mann im Dorf entgegenkam. Aber an diesem Tag war das anders. Wie ein Magnet zog Hüseyins Blick den deinen an. Und er sah in dich hinein und du sahst in ihn hinein. Schon damals sahst du es.
Ich sah ihn damals im Schlaf reden, während er leise weinte. Er wälzte sich im Bett hin und her, schlug um sich, schwitzte.
Versteck dich. Versteck dich, sie kommen.
Du warst erschüttert. Er sagte es in eurer kurdischen Muttersprache.
Was hast du in der Armee gemacht, Hüseyin?
Emine, man beschützt das Land.
Aber vor wem beschützt man das Land?
Ich habe nur darum gekämpft, lebend rauszukommen.
Warum hast du uns verboten, Kurdisch zu sprechen?
Weil es gefährlich war. Weil man uns in der Armee beigebracht hat, dass es keine Kurden gibt. Weil wir jedem, der sich dafür ausgab, ins Gesicht spucken und sagen sollten, in diesem Land gibt es nur Türken und sonst nichts.
Es fühlte sich an, als habe er dich verraten. Als habe er dich tagtäglich verraten, seit ihr euch das erste Mal angesehen habt. Indem er sein Innerstes vor dir verbarg. Nur im Traum,
versteck dich,
sprach er auf Kurdisch, über was ihm geschehen war.
Sevda, bist du das?
Du wünschst dir, du hättest dich vorhin zusammengerissen. Wärst nicht gleich auf deine Tochter losgegangen. Hat nicht auch sie ihren Vater verloren? 5 Jahre lang habt ihr euch nicht gesehen. Und das Erste, was du machst, ist, Sevda anzugreifen.
Wann immer ich Sevda begegne, ist mein erster Impuls, sie in die Schranken zu weisen.
War es schon immer so, Emine?
Alles, was ich weiß, ist, dass mit Sevda so viel Trauer in mein Leben gekommen ist, dass ich mich nicht leicht fühlen kann, wenn ich in ihrer Nähe bin.
Deine erste Geburt war wohl das, was die Leute meinen, wenn sie sagen, Kinder kriegen sei die schönste Sache auf dieser Welt. Du triebst in den Wellen, die aus deinem Körper fuhren, legtest deine ganze Kraft in das Atmen hinein, in das Ein und das Aus. Und schon 3-4 Stunden später atmetest du mit einer gigantischen Welle dieses Geschöpf aus, das man dir warm und pulsierend auf die Brust legte.
Es war ein so schönes Kind. Es fand die Brust von ganz allein und fing zu trinken an, ohne dass man es ihm beibringen musste. Es war, als hätte es seine eigene Weisheit mitgebracht. In der Nacht wachte das Kind nur ein, zweimal zum Trinken auf und Hüseyin erwachte dann gemeinsam mit mir, um das Baby zu streicheln und zu liebkosen.
Dein ganzes Leben lang sehntest du dich nach diesen Nächten, Emine, in denen ihr zu dritt im Bett lagt und euer Glück kaum fassen konntet.
Fass zur Hölle, Eiche!
Dein Instinkt sagte dir, dass du dein Kind beschützen musstest. Und dein Herz sagte dir, vor allem vor Eiche.
Vom ersten Moment an gab mir Eiche mit ihren verschiedenfarbigen Augen, eines hellbraun, das andere grünlich, ein unangenehmes Gefühl.
Als du beim Frühstück hörtest, dass alle Eiches Bruder besuchen wollten,
es war der Tag unserer Hochzeit,
nahmst du das Kind auf den Arm und gingst in die Stadt. Kurz vor Anbruch der Dunkelheit kamst du völlig erschöpft zurück.
Hüseyin stand schon vor dem Haus.
Du strecktest ihm die Geburtsurkunde entgegen, die du nach langem Warten und Reden und Verhandeln in der Stadt ausgestellt bekommen hattest.
Dieses Kind war da. Es war mein und Hüseyins Kind. Das hatte ich schwarz auf weiß.
Doch Hüseyin blickte an der Urkunde vorbei, auf das Kind in deinen Armen.
Mein erstes Kind, es hieß Viselda. Aber niemand hat es je so gerufen. Es war noch zu klein, einen Namen zu tragen. Deshalb hat dieser Name ihm nie gehört.
Deshalb sagst du nur, oh, wenn du von dem Kind sprichst. Über die Jahrzehnte hinweg tatest du es einiger wenige Male mit Hüseyin. Aber diese Gespräche dauerten nie lange, weil er jedes Mal erstarrte und kein Wort mehr herausbrachte. Und du nur noch Schreie, Emine.
Hier, Anne.
Saul, Kızım.
Du hast...
Ja, das war auch, was du damals sagtest. Du machtest es in Unun Uhr, als du dich beim Stillen über Unun Körper beugtest. Du machtest...
Obwohl gar nicht O weinte, sondern du.
Es waren die letzten Tage, bevor du Uno verlieren würdest.
Ich wusste bereits davon.
Wie ging es, Papa, in letzter Zeit? Was hat er so gemacht?
Nichts hat er gemacht. Er ist herumgelaufen wie ein kleines Kind und war aufgeregt wegen seiner Reise. Du fragst dich vielleicht, ob dein Vater ein guter Mann war. Ich denke viel darüber nach, Sevda. Hüseyin war ein guter Mann. Alles, was mir passiert ist, habe ich mir selbst angetan. Er hat es bloß zugelassen.
Was ist dir passiert, Anne?
Wie nur? Wie sollst du darauf antworten?
Traust?
Anne, du willst nicht wirklich, dass ich mich vor dir verstecke.
Es ist deine Gesundheit. Du willst schnell alt aussehen.
Willst du schlafen gehen?
Kann ich nicht.
Ich auch nicht.
Dann mach uns einen Chai.
Also fängst du an zu sprechen. Und mit jedem Wort, das du aus deinem Mund entlässt, sprühen neue Funken in deinem Kopf auf.
An dem Abend, an dem ich mit O vom Amt zurückgekommen war, erzählte Hüseyin mir von dem Versprechen, das er seinem großen Bruder gegeben hatte.
Von den Opfern, die Ahmed viele Jahre lang als ältester Sohn für unsere Eltern und Brüder erbracht hatte. Von der Unmöglichkeit, dass Ahmed und Aisha ohne eure Hilfe je eine eigene Familie gründen konnten.
Du weintest nicht.
Ich sagte nichts.
Du wiegtest nur dein Baby im Arm.
Ich hatte dieses Stück Papier.
Aber die Welt gab nichts darauf.
Ahmed und Aisha fuhren einfach noch einmal mit O in die Stadt und stellten ein neues Dokument aus, machten Onno zu ihrem Kind. Sie entführten Onno mit der Erlaubnis meines Mannes.
Und auch mit deiner. Denn du hast nichts dagegen getan, Emine. Am Morgen ihres Aufbruchs betrachtetest du unfriedliches Gesicht. Du rochst an Onnum Kopf. Du gabst Onno Hüseyin.
Oh, lebt? Ich habe selbst zwei Kinder auf die Welt gebracht und ich kann nicht verstehen. Ich verstehe nicht.
Ja, du kannst das nicht verstehen, Kızım. Das war damals so. Man hat nicht widersprochen, so wie ihr das heute macht.
Anne, hörst du, was du da sagst? Wie kann man einen Menschen weggeben? Das eigene Kind?
Die Eltern haben es so entschieden, Sevda. Uns stand es nicht zu, etwas dazu sagen. Bei uns gab es kein Ich will.
Ich dachte, Baba hat es dir gesagt. Warum sprichst du dann von den Älteren?
Deine Großmutter hat es ihm auferlegt. Hüseyin war so traurig. Das war nicht seine Entscheidung.
Nein. Nein, ich verstehe es nicht. Nichts, was du sagst, macht irgendeinen Sinn. Nichts.
Du kannst so viel denken und laufen und schreien, wie du willst, Kind. Das, was du da gerade machst, mache ich schon mein ganzes Leben lang. Und glaub mir, ich verstehe die Sache immer noch nicht.
Na klar. Warum haben wir Ahmed Amca und Ayşe Yenge nie gesehen in all den Jahren? Wo doch die Sippe unser ganzes Leben bestimmt. Ihr wolltet sie nicht sehen, damit ihr eure Lüge weiterleben konntet.
Nein, eigentlich wollte Ayşe uns nicht sehen.
Noch besser. Sie hat es dem Kind nie gesagt, oder? Wie konntet ihr es uns nie sagen? Habt ihr gedacht, es ist nie passiert, wenn niemand davon erfährt? Wie hast du überhaupt in Ruhe weiterleben können? 4 Kinder hast du noch geboren. 4. Hast du dich nicht ein einziges Mal schlecht gefühlt dabei?
Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
Im nächsten Winter wuchs ein neues Kind in dir heran. Fast war es so, als wärst du wieder zu Hause in deiner Haut. Diesmal würdest du es dir von niemandem wegnehmen lassen.
Aber Sevdas Geburt war ein Schmerz, den ich niemals gekannt hatte.
Noch heute meinst du hin und wieder, dein Körper erinnere sich an den Schmerz. Die Wehen folgten dicht auf dicht, verschmolzen zu einer einzigen, nicht enden wollenden. Auch nach Stunden hatte sich noch nichts getan.
Das Baby wollte einfach nicht.
Du schriest, weintest, du wolltest nicht mehr. Erst am Abend kam die Hebamme. Sie war bei einer anderen Geburt im Nachbardorf. Sie fand dich weiß wie Schnee und vor Schmerz ohnmächtig in deinem eigenen Erbrochenen. Die anderen Frauen verzweifelt um dich herum.
Du musst pressen, Kind. So geht das nicht.
Aber ich presse doch.
Mehr. Stell dich nicht so an.
Ich kann nicht mehr.
Dein Kind wird sterben, weil du aufgibst. Hörst du?
Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.
Irgendwann sprang die Hebamme auf deinen Bauch, drückte und schlug und schob wie verrückt. Und du presstest ein letztes Mal. Jede Faser deines Körpers presste. Und deine Schwiegermutter konnte endlich das Kind in Empfang nehmen.
Eine gigantische Wunde zwischen meinen Beinen klaffte auf. Es war, als ob all meine Innereien hinabstürzten. Organe, Blut, Exkremente, alles. Denn nach jener Nacht war es auf einmal so, als hätte dieses Ding zwischen meinen Beinen keine Beziehung mehr zu mir. Als gehörte es mir nicht mehr.
Sevdas Gesicht ist wie versteinert, als sie von der Nacht ihrer Geburt hört.
Du warst nicht schön. Du lächeltest nicht. Du trankst weder von der Brust, noch ließt du dich in den Schlaf wiegen. Du schriest. Du schriest, bis dein kleiner Kopf rot und blau wurde. Du schriest, bis dein ganzer Körper zitterte. Du schriest, bis sich alle im Haus fragten, warum ich? Emine, deine Mutter, es einfach nicht fertig brachte, das Kind, das jetzt ganz mein Kind war, zum Schweigen zu bringen.
Dieses herzzerreißende, schrille, einfach nicht enden wollende Schreien. Etwas in dir kochte über. Keine Wut, nein, bittere Verzweiflung. Du schluckst sie runter, damit Zelda sie nicht abbekam.
Damit ich sie nicht in einem schwachen Moment einfach auf den Steinboden fallen ließ.
Um all dies nicht zu tun, fingst du an, dir einzelne Haarsträhnen aus dem Kopf zu reißen. Jede Nacht. In manchen Nächten sogar zwei.
Als du einmal dein Kopftuch abnahmst und ich sah, was du da tatst, hatte ich keine Wut.
So langsam verstandest du, worauf es ankam.
Ich sah Zelda nicht mehr in die Augen, auf keinen Fall.
Denn du lerntest, dass es deine Aufmerksamkeit war, die das Kind wach hielt. Du bliebst stur, selbst wenn sie ihre winzige Hand auf deine legte, zart wie eine Feder. Emine,
stupste ich die kleine Hand weg.
Mütter heute, die Mütter, die heute Mütter sein wollen, welche Probleme vor allem haben diese Mütter?
Die Männer würden sich doch immer durchsetzen.
Ich gehe also mit einer ganz, ganz schlechten Gewissen jeden Tag vor.
Ich kann einfach nicht arbeiten wie ein Mann, weil ich die Kinder habe. Und ich kann nicht voll arbeiten, weil ich die Kinder habe.
Jetzt darf ich gar fast nur mal weiterreden, sonst fange ich eher an zu heulen.
Und da kriege ich dann schlussendlich eine Mini-Rente.
Ich bin dafür, dass die Frau nicht wählen dürfen.
Sind Sie eigentlich zu dieser Bräuteschule gekommen?
Haben Sie, eine Frau gehört am Kochtopf.
Ja, sehr kurz, ich heirate in 14 Tagen.
Das Wichtigste für eine Mutter ist, nie vergessen zu sein.
Das ist vielleicht etwas schmeichelhaft, dass Frauen wählen.
Deshalb hasst du mich, ja?
Wie soll man denn sein eigenes Kind hassen?
Ach ja, du hasst mich nicht? Wieso hast du mich dann nie zur Schule geschickt?
Was meinst du? Es gab keine Schule im Dorf.
Aber es gab eine in der Stadt. Erinnerst du dich an mich? Wir sind dorthin gezogen, da war ich 8. Warum durfte ich nicht zur Schule?
Das war damals so. Mädchen hat man selten zur Schule geschickt.
So ein Blödsinn. Sogar du bist zur Schule gegangen.
Ich weiß nicht, was du von mir hören willst.
Auf jeden Fall will ich nicht deine Trauergeschichten hören, Anne. Wie Baba nach Deutschland gegangen ist und dich allein gelassen hat. Denkst du, ich habe Mitleid mit dir? Hallo? Als du nach Deutschland gegangen bist, hast du mich genauso zurückgelassen. Und ich war noch ein Kind.
Was für ein Kind willst du gewesen sein? Du warst 13, Zelda. Weißt du, was ich mit 13 schon alles tun musste?
Verschone mich, Anne. Man lässt sein Kind nicht allein zurück.
Das musst ausgerechnet du sagen, Zelda. Warst nicht du es, die sich mitten in der Nacht, weiß Gott wo, herumgetrieben hat, während deine Kinder angezündet wurden?
Ein zweites Mal musst du es mir sagen.
Du bist undankbar, Zelda, weißt du das? Du hast Geld, du hast ein Auto, du hast ein Lokal, dir fehlt es an nichts. Und nun machst du mir Vorwürfe, dass ich dir nicht genug gegeben habe. Was habe ich dir nicht gegeben?
Liebe, Anne. Es fehlt mir an Liebe. Kennst du das, Mutterliebe? Die hast du mir nie gegeben. Ich frage mich, ob du überhaupt irgendwem Liebe geben konntest. Kein Wunder, dass Baba jetzt so jung gestorben ist. Ihm hast du auch keine gegeben.
Da ist es wieder. Dieses beklemmende Gefühl. Das Gefühl, du stündest einer jüngeren Version deiner selbst gegenüber. Deine Tochter ist dir so ähnlich. Du schämst dich dafür, dass du damals neidisch auf deine Tochter warst. Damals, als sie nach Deutschland kam. Und es vielleicht heute noch bist. Neidisch auf Zeldas Unbeschwertheit. Neidisch auf Zeldas Glauben daran, dass sie frei ist. Neidisch darauf, dass sie etwas vom Leben will.
Und ich sitze seit 50 Jahren auf derselben Stelle. kein eigenes Konto, keine Bankkarte.
Du hast noch nicht ein einziges Mal in deinem Leben eine Plastikkarte in einen Automaten geschoben.
Was machst du jetzt bloß? Ohne Hüseyin.
Perihan wird es mir zeigen.
Anne, ich wollte das nicht so sagen.
Ich weiß.
Wo ist O? Ist O hier? Hast du O nur gesehen?
Nein. O ist nicht hier. O ist tot.
Was? Wann?
Vor ein paar Monaten.
Woher weißt du das?
Aisha hat angerufen. Zum ersten Mal nach 30 Jahren. Sie hat es deinem Vater gesagt.
Was ist passiert? O war so jung. Nur ein Jahr älter als ich.
Autounfall.
Anne, warum erzählst du mir das alles? Die Geschichte von O. Baba ist tot. O ist tot. Du hättest dein Geheimnis für dich behalten können. Warum jetzt plötzlich? Erzählst du es mir, um dein Gewissen zu erleichtern?
Nein. Sie erzählt es, weil sie muss.
Für Hüseyin.
Für Baba? Warum?
Er hat an O gedacht, als er starb.
Woher weißt du das?
Ich weiß es. Und die Nachbarin hat es gesagt. Sie war hier.
Und was hat sie gesagt?
Dass er nur ein Wort gesagt hat. Jivan.
Jivan?
Das ist Onun Name.
Wirklich? Aber das ist doch ein...
Ja, es ist ein kurdischer Name.
Nein, also ja, kann sein. Aber es ist ein Männername. Ich dachte, O war ein Mädchen.
Ja, das dachten wir auch.
Und auf einen Schlag erzählst du alles.
Emine, ich mache heute Überstunden. Warte nicht mit dem Essen auf mich.
Hüseyin hatte noch nie Überstunden gemacht.
Misstrauen durchzuckte dich.
Feraye, was machst du?
Wir essen zusammen, Osman und ich. Wieso, Emine?
Ach, Hüseyin ist noch nicht zu Hause. Vielleicht weiß dein Mann, wo er ist, ob er noch Überstunden machen musste. Er hat nicht angerufen. Ich mache mir schreckliche Sorgen.
Du und deine Sorgen. Ich frag nach. Osman! Also er sagt, Hüseyin habe vor der Fabrik noch jemanden getroffen. Sie wollten in die Stadt gehen.
Deine Schritte wussten nicht, wohin. Sie trieben dich durch alle Zimmer. Du fandest dich im Bad wieder. Du sahst Perihan nackt aus der Dusche, die zwei Schritte auf dich zukommen und dir die Chlorreinigerflasche aus der Hand schlagen.
Ein Tropfen ätzte mir die Speiseröhre hinunter. Ich dachte, Hüseyin hätte eine Affäre.
Dann eisernes Schweigen mit Hüseyin. Wochenlang. Es kostete dich unglaubliche Überwindung, wieder mit ihm zu sprechen. Auf deine Frage hin begann Hüseyin zu reden. In Brocken und Sprüngen, mühsam, weil er so selten von Dingen sprach, die ihn beschäftigten, und während er erzählte, fügten sich die Dinge zusammen.
Es war vor 9 Jahren. 1990 hatte O sich das erste Mal gemeldet, stand eines Nachmittags vor der Fabrik und stellte sich als Jivan vor.
Er ist Mirim. Ich bin tot.
Hüseyin wunderte sich über Onun Kleidung, die Haare, die Lederjacke.
Ich hätte eine Geschichte gehabt.
Er wusste, dass O Aisha und Ahmed sicher hatte verlassen müssen, weil sie Onu so nicht akzeptierten.
Unter meine Haut ran und ich meine Wunde plötzlich in seiner spürte.
Wie sie Onu erklärt hatten, O sei gar nicht ihr leibliches Kind.
Ich war nicht da, aber ich war da.
Hüseyin brachte kein Wort heraus.
Von der Nacht erzählen kann.
Er wunderte sich über Onun perfektes Kurdisch.
Weil ich Perihan berühren wollte.
Er bat O, bloß nicht Emine zu kontaktieren, bevor Hüseyin mit ihr gesprochen habe.
Ich wollte mein Kinn in ihre Haare graben.
O nickte.
Und mich für einen Moment an den Riss schmiegen.
Lächelte. Und verschwand, als sei O nie da gewesen.
Aber ich war da.
Hüseyin fragte sich immer wieder,
ich hätte ihm mit meinen Trost schenken können,
wann der richtige Zeitpunkt gekommen sei, aber ihm fehlten die Worte. Dann rief Aisha an. Nach all der Zeit weinte am Telefon, sagte, dass O gestorben sei bei einem Autounfall.
Ich war nicht da, aber ich war da. Wir sind immer an vorderster Front politischer Kämpfe. Wir sind Teil eurer Familien. Wir waren immer da. Wir haben Geschichten, Gefühle, Ängste, Wünsche, Rechte und sogar Hoffnung. Und wir haben eine Zukunft. Ich war immer da.
Du konntest nicht glauben, Emine, dass du die Chance gehabt hattest, damals Onu zu sehen. O war hier gewesen, in Rheinstadt. O hatte zu dir gewollt. O wusste von dir und hatte dich sehen wollen.
Aber Hüseyin hat alles geheim gehalten.
Wenn du jetzt mit diesem Wissen alles von vorne erleben könntest, wenn du genau dasselbe Leben noch einmal leben würdest, dann würdest du es anders machen, Emine. Nicht wahr?
Und dann kam Aisha hierher. Verstehst du? Sie hat mich am Krankenhausparkplatz abgepasst. Kannst du das glauben? Wie kann sie nur? Ich habe ihr mein Erstgeborenes gegeben und sie hat es weggeworfen, wegen einem Namen und einer Frisur.
Wie kommst du darauf, dass sie es weggeworfen hat?
Aisha hat Onu abgewiesen, in einem Moment, in dem Onu allen Halt dieser Welt gebraucht hat. Sie hat gesagt, du bist nicht mein Kind, wegen einem Namen und einer Lederjacke.
Nein, Anne, es geht um viel mehr. O wollte sein, wer O ist und als das respektiert werden.
Wegen einer Frisur?
Unsinn. Du sagst das nur, weil es dir nicht passiert ist.
Was willst du, Selda? Ich schütte dir mein Herz aus und du trittst darauf herum.
Nein, ich trete nicht auf dich ein. Ich will nur, dass du aufhörst, dich selbst zu belügen. Glaubst du wirklich, alles wäre anders gewesen?
Wenn O bei uns geblieben wäre? Und ob ich das glaube?
Du wirst nicht gerne hören, was ich jetzt sage, Anne. Aber wenn Or, ich meine Jivan, bei uns aufgewachsen wäre, dann wäre es nicht anders gekommen. Du hast mich zurückgeschickt, zu Ihsan, wohlwissend, dass ich niemals zurück wollte.
Dass sich immer alles um dich drehen muss, Selda. Es geht hier nicht um dich.
Sehr wohl geht es um mich. Denn ich bin die, die du statt Or, ich meine statt Jivan, aufgezogen hast. Und wenn du mir sagst, dass es Or bei dir besser gegangen wäre als bei Aisha, dann musst du dir das anhören von mir. Denn es stimmt nicht. Das weiß ich. Als ich mich einfach nur gezeigt habe als die, die ich bin, ohne Lügen, ohne Spielchen, als ich einfach nur ich selbst sein wollte, weil ich unten war, ganz unten am Boden, da hast du mich verstoßen und zurückgeschickt.
Wie gerne würdest du dich jetzt einfach in der Sofaritze verkriechen, Emine.
Du hast mich einfach nicht zur Schule geschickt, weil du einfach irgendwelchen Quatsch übernommen hast, den du aufgeschnappt hast von den Alten oder in der Moschee oder im Fernsehen. Aufgeschnappt und uns übergestülpt. Mädchen hat man nicht zur Schule geschickt damals. Es ist 1999 und es ist immer noch so. Aber damit es so sein kann, damit die Männer für immer alles bestimmen können, brauchen sie Leute wie dich. Frauen, die andere Frauen für immer klein halten, die ihre Kinder zwingen, dasselbe verkackte Leben zu führen, das sie selbst auch hatten.
Du musst an die Erde denken, Emine, die sie heute auf deinen Hüseyin geschaufelt haben, auf sein weißes Tuch. Das Rieseln der Erde.
Weißt du eigentlich, dass Bahar sich ihre Entschuldigung selbst schreiben muss, wenn sie in der Schule gefehlt hat? Und ich unterschreibe nur, weil eine Zweitklässlerin besser schreibt als ich, Anne.
Selda schnappte nach Luft, als wäre sie noch nicht fertig.
Bis hierher und nicht weiter.
Du
bist müde. Komm, geh ins Bett. Die Sonne geht bald auf. Du brauchst ein wenig Schlaf vor dem Morgengebet. Der Boden zittert unter deinen Füßen. Was ist bloß los mit dir? Dieses Beben kennst du nicht. Dieses Beben ist anders als das Zittern in dir. Es schwankt. Alles schwankt um dich herum.
Anne?
Dein Kind schreit nach dir. Ein Riss zieht sich durch die Wand. Der Riss wächst. Er wird schwärzer, rast weiter vor deinen Augen. Du wirfst einen Blick aus dem Fenster und siehst alles einstürzen. Das wegsackende Gebäude gegenüber, der Himmel vor der Morgenröte, alles kippt.
Anne, Anne, hörst du mich? Sie werden uns finden. Beweg dich nicht.
Ein verheerendes Erdbeben hat in der vergangenen Nacht den Nordwesten der Türkei erschüttert.
Ja, als es Tag wurde, konnte man erkennen, was das Beben allein in Istanbul angerichtet hatte.
Wir als einzige gerettet, die übrigen Familien
in Hier in Istanbul waren die Hilfsmannschaften noch verhältnismäßig.
Außerdem gab es in der 10 Millionen Einwohnerstadt bis zum frühen Nachmittag.
Bis zum Mittag gab es deutlich spürbar mehrere starke Nachbeben.
Ängstlich fassungslos
versuchten die Menschen mit bloßen Händen die Verschütteten zu bergen.
Du fragst dich, wer ich bin?
Das ist nicht wichtig.
Die eigentliche Frage ist, wer du bist.
Wer du bist.
Denn ich bin nur ein Teil von dir.
Ich bin nur ein Teil von dir.
Ich bin nichts ohne dich. Ohne dich. Also sag mir, wer bist du? Du sprichst dein letztes Gebet und ganz plötzlich riecht es nicht mehr nach Schutt, sondern nach etwas anderem.
Sondern nach etwas anderem.
Es riecht nach triefendem Fett.
Nach geschmortem Gemüse, nach Fleisch.
Nach Zuhause.
Nach Zuhause.
Du stehst in einer Küche in Rheinstadt.
Du stehst in deiner Küche in Rheinstadt.
Selbst das Kinder rennen
an dir vorbei.
Sie spielen Fang.
Du siehst ihn hinterher
und lächelst.
Die Gans glänzt golden, sie ist genau richtig.
Du trägst
sie ins Wohnzimmer zum Esstisch. Alle sitzen schon da und warten auf dich.
Und warten auf dich?
Hakan legt seine Kamera weg.
Hüseyin stellt den Fernseher leise.
Pelihan schenkt Cola ein. Ümit trinkt sein Glas sofort aus.
Sevda setzt die Kinder neben sich auf ihre Stühle.
Hüseyin sagt, das Essen riecht wunderbar.
Ümit fragt,
was ist das für eine Sprache, Papa?
Hüseyin streichelt ihm über den Kopf, Kurdisch
und fängt an, ihm von seiner Kindheit
zu erzählen.
Hakan sagt, ich breche meine Ausbildung ab.
Ich will das alles nicht mehr.
Du und Hüseyin blicken euch an. Dann sagt ihr,
das ist deine Entscheidung, Oğlum. Du bist ein erwachsener Mann.
Perihan lächelt besorgt. Sie fragt dich,
wie ist es mit deinen Schmerzen, Anne?
Du siehst in ihrem Gesicht, dass sie ihren eigenen Schmerz hat.
Du sagst, wenn es Schmerzen gibt, gibt es auch Heilung, Kasim.
Sie nickt dir dankbar zu.
Dann gehst du um den Tisch zu Sevda und beugst dich an ihr Ohr.
Du legst ihr die Hände auf die Schultern. Du flüsterst.
Du musst nicht zurück zu Ihsan, Sefta.
Bleib hier, Kissen. Das hier ist doch auch dein Zuhause.
Sefdas Augen füllen sich mit Tränen und Freude. Sie küsst dir die Hand.
Und gerade willst du dich wieder an deinen Platz setzen,
da klingelt es an der Tür. Du machst ein paar Schritte durch den dunklen Flur.
Du findest die Wohnungstür auch ganz ohne Licht.
Du kennst den Weg.
Das hier ist dein Zuhause, Emily. Dein Platz in der Welt.
Der Ort, an dem alle Menschen zusammen sind, die du liebst und die dich lieben.
Der Ort, an dem man einander immer vergeben wird, weil Vergebung das Einzige ist, was gegen unsere Einsamkeit hilft. Weil anderen zu vergeben der einzige Weg ist, dass auch dir vergeben wird.
Dass du dir selbst vergeben kannst.
Du öffnest die Tür.
Dein Herz geht auf. Du sagst:
Jinns. Hörspiel in 6 Kapiteln nach dem gleichnamigen Roman von Fatma Aydemir, basierend auf einer Theaterfassung von Selen Kara. Kapitel 6. Emine. Mit Lilay Husar als Emine, Şir El-Oğlu als Jin, Vedat Erincin als Hüseyin und Aysima Ergün als Sevda, sowie Lukas von Horbatschewski, Astrid Meyerfeld und Julia Gräfner. Komposition Schneider TM. Technische Realisation Christian Alpen, Sebastian Ohm und Dominik Wegmann. Regieassistenz Leo Schenkel. Hörspieleinrichtung und Regie Florian Fischer. Dramaturgie Michael Becker. Produktion NDR 2024.
Hier ist noch ein Hörtipp für euch.
Ein Bombenanschlag im Oktober 1962. Und ein Vater, der sein Leben lang über seine Tat schwieg. Darum geht es in meinem neuen Podcast. Ich bin Traudel Bünger und ich erzähle dir eine wahre Geschichte. Die Geschichte meines Vaters. Eisernes Schweigen, das Attentat meines Vaters, findest du ab sofort in der App der ARD Audiothek.